Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, vor einigen Tagen hatten wir eine Beerdigung. Irmgard Jessen ist verstorben. Über 80 Jahre ist sie alt geworden. Sie war Sekretärin lange Jahre in unserer Gemeinde. Sie war eine Beterin, eine Zuhörerin, eine Frau, ja, der man einfach mal seine Sachen so sagen konnte. Und dann wusste man, das ist einerseits gut aufgehoben, aber sie hat dann auch gute Fragen gestellt, sie hat einfach gut zuhören gekonnt. Das konnte sie. Vor einigen Jahren ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Lutz, wir müssen mal reden über meine Beerdigung. Und am Ende hat sie gesagt, und dann zu den Liedern möchte ich mal so eins sagen, ich möchte gerne, dass da fröhliche Lieder gesungen werden bei meiner Beerdigung. Jetzt sitzt du hier und fragst dich vielleicht, passt das? Ein anderer Gedanke, wir beten für die Ukraine. Putin befiehlt Tag für Tag immer wieder weiter grausame Dinge. Und wir sitzen hier im Gottesdienst und singen Gott Lieder. Und du sitzt hier und fragst dich vielleicht, passt das? Wäre es nicht angemessener zu schweigen, zu weinen, zu klagen oder richtig wütend zu sein und ärgerlich zu sein? Wir waren ja auf einer Gemeindefreizeit vor 14 Tagen und da habe ich gemerkt, mit dieser Frage bin ich nicht alleine. Das geht einigen aus dieser Gemeinde auch so, dass man sich fragt, passt das oder wie passt das? Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte heute einmal in der Predigt das zum Thema machen. Ich habe 6 Gedanken dazu. Das ist nicht vollständig, aber vielleicht inspiriert es dich und hilft dir ein bisschen. Oh, nein, hier. Gut, alles dabei. Okay, alle 6 Gedanken dabei, das ist gut. Gedanke 1. Schweigen, klagen, wütend sein, weinen. Würde das nicht besser passen? Und ich sage dir uneingeschränkt, ja. Ja, das passt. Das passt, weil wir Menschen sind, weil wir doch Mitleid haben sollen, weil wir doch auch als Christen nicht in einer isolierten Blase hier unterwegs sind und Gott möchte seine Anbeter haben oder Anbeterinnen und Lobpreiserinnen und die einfach so links und rechts dicht machen und gar nicht wahrnehmen, was da passiert. Hauptsache sie und ihr Gott und alles wunderbar. Und wenn dann die Finanzen noch stimmen und einem selber das gut geht, alles klar, Halleluja. Ignoranz ist ja nicht das, was Jesus selber gelebt hat. Ignoranz, Hauptsache er, Hauptsache seine 12 Jünger und der Rest egal. Nein, Jesus konnte auf Gott sich ausrichten, ihn loben, ihn preisen, ihn danken und gleichzeitig alle Mauern nach links und rechts zerbrechen. Das Gegenteil von Ignoranz, Empathie und Mitgehen, das war das, was Jesus so gelebt hat. Wir haben das ja immer wieder in Gottesdiensten verortet, das Kyrie eleison, Herr, erbarm dich. Wir haben jedes Mal eigentlich im Gottesdienst so einen Teil, wo dieses Zerbrochene dieser Welt vorkommt. Oder in den Fürbitten. Auch wenn uns das vielleicht hier gut geht, sagen wir in den Fürbitten, lass uns mehr sehen als gerade das, was hier bei uns ist. Denn Jesus tut das doch auch, Gott tut das doch auch. Und so gehen wir da auch rein in das, was, wo wir sehen, dass Dinge schlimm sind in dieser Welt. Wir hatten ja Gottesdienste am Anfang des Krieges und da gab es Möglichkeit zu weinen, da gab es Möglichkeit zu klagen. Natürlich, das tut auch gut, das gemeinsam zu tun. Und ich glaube, solange ich jetzt hier Pastor bin, ich könnte nicht sagen, dass es irgendwie einen Gottesdienst mal gegeben hat, wo nicht irgendwo ein Mensch auch geweint hat. Ich bin jetzt 10 Jahre hier und was haben wir nicht für Beerdigungen auch gehabt? Von Menschen, die, ich würde was dafür geben, wenn die jetzt hier noch sitzen könnten. Und wir haben das als Gemeinde nicht einfach ignoriert, sondern wir haben das versucht, gemeinsam zu tragen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit oder Klimagerechtigkeit. Das kann man sicherlich noch größer und breiter und intensiver begehen. Aber irgendwo haben wir versucht oder versuchen wir zu sagen, nicht nur wir hier in unserer Blase, Hauptsache uns geht's gut, sondern Gerechtigkeit ist ein Thema, was Gott auf dem Herzen liegt. Und lasst uns doch nach links und rechts gucken. Es soll hier auch Raum haben. Wenn wir gucken, zum Beispiel das Buch der Klagelieder, 3. Kapitel, Klage von A bis Z ist dort dran und das wird auch nicht abgeschnitten bei L oder so, sondern es geht wirklich bis Z durch. Und dann geht es wieder in die Anbetung, in das Lob Gottes sozusagen. Aber erstmal muss bei Z angeklagt werden. Und das ist nicht ein Zeichen, was die Bibel hier als schwachen Glauben irgendwie darstellt. Jemand, der ins Klagen gekommen ist oder Hiob so irgendwie, der seine Probleme hatte und die auch Gott sagt. Der wird in keinster Weise jetzt als ein glaubensschwacher Mensch dargestellt, für den Gott kein Verständnis hat. Alles hat seine Zeit, sagt das Buch Prediger. Weinen und mitfühlen. Es geht nicht um entweder oder. Entweder weinen oder Gott loben. Sondern ich verstehe die Bibel so, dass sie das alles sieht und alles hat seine Zeit. Nicht entweder oder, sondern wann was. Punkt 2. Viele dieser emotional eher belastenderen Sachen, muss ich gestehen, mache ich zu Hause. Das ist irgendwie, da bin ich vielleicht, wenn du die Nachrichten siehst und dann siehst, dass Putin sagt, nein, wir führen Krieg, aber nur ohne zivile Opfer wird es sein und so. Und dann siehst du, ein Krankenhaus wird bombardiert oder Flüchtende werden auf einem Bahnhof bombardiert, Kinder werden ermordet. Wenn wer dann nicht wütend wird, ich weiß nicht, was dann los ist mit dir. Da ist doch Ärger. Und ich sage das meiner Frau nochmal und sie sagt, ja, es ist Krieg und das ist so gemein. Und du schreist und du klagst und du bist echt sauer, dass das passiert. Und du kannst es eigentlich nicht fassen. Ich stelle fest, dass diese schwierigen, emotional auch für die Seele schwierigen Dinge, dass mir das leicht fällt. Also was heißt leicht fällt? Also das ist das, was automatisch in mir aufsteigt. Und mein Herz ist dafür empfänglich. Aber ich habe mich dann gefragt, was würde es nützen, wenn wir am Ende alle Trübsal blasen würden? Wenn am Ende Putin nicht sagen würde, ich habe ein Land erobert oder einen Teil eines Landes, sondern ich habe die Freunde derer, die ich unterdrücke, auch noch in eine Depression versenken lassen. Wem nützt das? Wer soll dann noch etwas davon sagen, dass Ostern ist? Wer soll dann noch etwas davon sagen, dass der Himmel geöffnet worden ist und dass Gottes Reich jetzt schon anfängt hier in dieser Welt? Wenn ich mich so sehe, dann muss ich sagen, ich brauche das, dass jemand mir das von außen sagt. Das andere kann ich mir leicht selber sagen, dass es schwer ist und dass Menschen leiden. Aber dass das noch nicht alles ist, dass Gott kommt, dass Jesus kommt, dass Ostern ist und nicht Karfreitag. Dass ich den Blick erhebe und aufsehe auf den, der in diese Welt kommt, um sie zu retten, zu heilen, schon jetzt angefangen und eines Tages ganz vollendet. Ich bleibe in meiner Seele gerne beim Freitag. Aber der Sonntag kommt. Und da brauche ich euch für. Da brauche ich dich für. Ob du das vielleicht manchmal merkst oder nicht. Aber ich brauche dich dafür, um diese Hoffnung deutlich zu machen. Das braucht meine Seele. Noch ist Freitag. Aber Ostern, aber Sonntag kommt. Und das brauche ich. Dafür brauche ich Gottesdienst, Dafür brauche ich euch, um zu sehen, es wird Sonntag. Und die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Dritter Gedanke. Wem singe ich, ist eine Frage der Ehre. Das Böse, sage ich mal, in dieser Welt, kann Ehre nicht aus freiem Herzen bekommen, sondern muss es erzwingen durch Macht, durch Gewalt. Es ist im Grunde genommen eine falsche Ehrerbietung, die, was weiß ich, Saddam Hussein oder nehmen wir irgendwelche Diktatoren, die in dieser Welt schon gewesen sind. Es ist ja keine echte Ehrerbietung, sondern eine erzwungene Ehrerbietung. Kein Herz würde etwas ehren, was böse ist. Aber durch Gewalt kann das natürlich erzwungen werden, aber es wird nie echt sein. Das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, das handelt ganz viel von diesem Thema, dass das Böse dieser Welt die Ehre möchte und sie sich versucht zu erzwingen. Und gleichzeitig auch möchte das Böse in dieser Welt, dass Menschen aufhören, den wirklichen Gott zu ehren, den wirklichen Schöpfer, ihren Dank zu bringen, ihr Lob zu bringen, ihre Ehrerbietung, ihre Anbetung. Und darum gibt es einen Kampf. Und dann gibt es diese Bilder, wie eines Tages Menschen vor dem Thron Gottes stehen werden. Und sie werden ihn anbeten und sie kommen von Norden, von Süden, von Osten, von Westen, alt und jung. Es ist nicht mehr Frau, es ist nicht mehr Mann, es ist nicht mehr oben, es ist nicht mehr unten. Sie stehen dort, beugen ihre Knie und beten Gott an. Das sind die Bilder, die uns dann Johannes gibt in dem Buch der Offenbarung. Wem gebe ich meine Ehre? Nicht einem Menschen, egal wie mächtig er ist oder wie begabt er ist. Nicht einer Rasse, nicht einer Ideologie, sondern dem, der letzten Sonntag den Tod überwunden hat. Ihm gebührt die Ehre, der uns gemacht hat, der uns so sehr liebt, dass er diesen Weg geht, in diesen Riss, in dieses Zerrissene dieser Welt hinein. Und du hilfst mir dabei, diese Ehre auszudrücken, diese Anbetung dem zu geben, der dazu würdig ist. Ich habe manchmal so gedacht, wozu ist eigentlich unsere Petruskirche, unsere Gemeinde so da? Und das Erste ist völlig klar, um das Evangelium von Jesus zu kommunizieren. Ein Ort der Gnade, so haben wir das wunderbar schon seit vielen Jahrzehnten in unserer Gemeinde. Dies ist ein Ort der Gnade. Hier hörst du, hier wird dir gesagt, dass Jesus dich liebt, dass Gott dich liebt, egal wer du bist und was du so leistest und was du auf die Kette bringst. Ort der Gnade. Das ist klar. Und ich möchte es noch mal ein bisschen erweitern. Es ist auch ein Ort der Anbetung. Das ist auch ein Ort hier, wenn du Gott anbeten möchtest, Gott ehren möchtest, dann sollst du wissen, wenn du hierher kommst, dann wirst du das tun können. Dafür sind wir da. Das ist die Identität unserer Gemeinde. Das Evangelium von Jesus zu hören und zu leben und weiterzugeben und Gott die Ehre und Anbetung zu geben. Nicht mehr und nicht weniger. Punkt 4. Singen in Gemeinschaft setzt etwas frei. Unsere Seele, der tut das gut zu singen. Der gute Martin Luther vor 500 Jahren, er hat darüber Folgendes gesagt. Die Musik ist die beste Gottesgabe. Durch sie werden viele und große Anfechtungen verjagt. Musik ist der beste Trost für einen verstörten Menschen, auch wenn er nur ein wenig zu singen vermag. Sie ist eine Lehrmeisterin, die die Leute gelinder, sanftmütiger und vernünftiger macht. Diese therapeutischen Worte hat Martin Luther aufgeschrieben. Ich denke auch daran an die Gospels und Spiritual-Traditionen. Schwarze Menschen versklavt, nicht in Freiheit. Was hat ihnen Hoffnung gegeben? Was hat ihre Seele gestärkt? zu wissen, dass Gott an ihrer Seite ist und das in Liedern zu verfassen und daran festzuhalten. Und Silas, jetzt ist der Moment, ich weiß nicht, ob das gerade passt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, ein Video aus der Ukraine in einem Bunker. Das Mädchen steht auf und singt. Und was gibt sie diesen Menschen? Ich habe in einer Predigt es wunderbar ausgedrückt gefunden und ich möchte euch das mal zitieren von einer Kollegin. In den Liedern kann unser Mund oft viel mehr, als unser Herz schon kann. Und manchmal schleifen die Lieder das müde Herz hinter sich her, bis es wieder gestärkt ist. David kann die Depression bei König Saul nicht durch gute Worte heilen, sondern nur, wenn er an seine Gitarre greift. In den Liedern kann unser Mund oft viel mehr, als unser Herz schon kann. Und manchmal schleifen die Lieder das müde Herz hinter sich her. Brauchen wir. Singen, das nimmt uns mit, dass wir merken, es gibt doch noch viel mehr. Wir mit unseren Gefühlen, das ist eins, aber Gott, die Welt ist doch noch viel größer als das. Wir haben ja im Crowdfunding versucht zu überlegen, schaffen wir es hier eine Stelle einzurichten für jemanden, der Kirchenmusik macht, für jemanden, der Chöre anleiten kann. Weil wir gedacht haben, das ist doch super. Dass du, so wie Luther es sagt, ob du nun singen kannst oder nicht, aber dass du zu einer Gemeinschaft gehören kannst, wo gesungen wird, wo Gott gesungen wird, in dieser wunderschönen Kirche, das wäre doch toll, wenn das jemand anleiten könnte. Und wir haben ja gesagt, oder wir als Gemeinde haben gesagt, ja, das versuchen wir, wir bringen das Geld zusammen. Und das ist doch das Ziel, das, was Luther hier sagt, das, was dieses Mädchen hier in diesem Bunker tut, der Seele zu zeigen, es geht weiter und den Staub sich von der Seele zu singen und das, was einen versucht zu halten. Soweit Punkt 4. Punkt 5. Ich glaube, manchmal haben wir ein Konzept, das sagt, singen, das tut man nur, wenn alles gut ist. Singen, das tut man nur, wenn man fröhlich ist und dankbar ist. Und weil diese Welt eine heile Welt ist meistens, geht das eigentlich auch. Und dann, wenn etwas einbricht, dann hört man eben auf mit dem Singen. Das ist so, glaube ich, irgendwie so eine innere Logik, ein Konzept, was viele haben in dieser Welt. Die Bibel sagt aber, nee, die Bibel sieht es anders. Es ist nicht eine heile Welt und du singst, wenn alles heil ist, sondern es ist eine zerbrochene Welt, in die Gott hineingegangen ist und Verbindung gesucht hat. Und Singen ist nichts anderes als Beten. Luther sagt, Singen ist zweimal gebetet. Singen ist, dass du auch mit Gott in Verbindung gehst, in dieser kaputten Welt mit ihm hin und her. Und insofern ist das Quatsch zu denken, weil wenn die Welt heil ist, dann kann ich singen. Sondern die Bibel sagt, das ist total irreal, das ist nicht, entspricht nicht dem, wie es ist. Sondern auch wenn diese Welt kaputt ist, gibt es Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gebet, Gesang, der ausdrückt, dass Beziehung da ist. Und lass dir das nicht nehmen. Und der letzte Punkt, das ist ein Konzept, was sagt, Dank, und damit möchten wir uns, glaube ich, nicht so gerne identifizieren, danken, ich muss das mal anders anfangen. Vor einigen Jahren, als ich noch Theologiestudent war, waren wir in einer Gemeinde, haben eine Gemeinde besucht, mein Freund und ich, und war wunderbar, also ganz prima, viel gesungen und ich habe gedacht, wenn meine Gemeinde mal eines Tages so wäre, ich wäre so glücklich. Und dann hat uns so eine ältere Frau noch mitgenommen und wir haben noch Kaffee bei ihr getrunken, sie hat uns noch erzählt. Und dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen und wow, das war richtig klasse. Und dann sagte sie, ah ja, und sie dankt Gott dafür übrigens, dass er ein Wunder getan hat an ihrem Knie oder an ihrem Bein. Und dann dachte ich so, die humpelt doch. Dann habe ich so mich, also die, ich, eine ganz tolle Frau und ich glaube, also Vorbild für mich in Sachen des Glaubens. Dann habe ich mich getraut zu sagen, aber sie humpeln doch. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe das Versprechen von Gott, dass er mich heilen wird an meinem Knie. Ich danke ihm jetzt schon dafür, dass er mich geheilt hat, auch wenn es noch nicht so ist. Und wenn man das dann weitergeht, das gibt ganze Theologien dazu, da will ich jetzt nicht extrem drauf eingehen, aber ein Gedanke ist, wenn du dann Gott dankst, dann bist du richtig im Glauben. Also dann bist du glaubensstark. Es ist nicht passiert, es ist auch noch nicht passiert, es ist auch noch nicht in echt da. Aber du dankst Gott schon mal, weil du so glaubensstark bist und weil du es dir ergreifst von Gott sozusagen, dieses Versprechen in dein Leben hinein. Die Bibel sagt, nee, das brauchst du so nicht. Das ist ehrlich gesagt albern. Ich habe extra diesen Psalm 116 ausgewählt. Das hat es gegeben, immer wieder, dieser Kult, dieser Gottesdienst, dieser Dankgottesdienst, wenn es etwas zu danken gibt. Dann ist das auch sinnvoll, wenn etwas geschehen ist, wenn ein Bein geheilt ist. Natürlich, dann muss gedankt werden. Aber die Bibel sagt nicht, schalte mal dein Denken aus und glaub dich da in irgendwas hinein, was nicht ist. Nein, das nicht. Das ist ein Irrtum. Dann darfst du auch weinen, dann darfst du auch klagen, aber du darfst trotzdem hoffen. Aber du brauchst nur für das zu danken, was tatsächlich getan worden ist von Gott. Dann wiederum muss man ja aber eins sagen. Gott hat ja viel getan, was unverrückbar ist. Ob er das Bein dieser Frau nun heilt oder nicht, das wissen wir nicht. Aber dass er Karfreitag gekommen ist für dich, dafür kannst du danken. Das ist nichts, was du im Glauben dir irgendwie ausdenken musst oder so, sondern das hat er getan, weil du so kostbar bist. Dass er Sonntag auferstanden ist, das hat er getan, weil du so kostbar bist. Und dafür kannst du danken. Das ist nichts, was du dir einbilden musst und schon mal ergreifen musst, ohne dass es geschehen ist. Und die Bibel macht das hier ziemlich sauber klar. Und dieser Psalm 116 ist nicht, viele lesen das dann so, dass sie denken, oh, die danken und klagen gleichzeitig, also bringen ihre Not. Und dann, wenn sie die Gedanken gesagt haben, dann kommt der Dank für die Heilung, die noch gar nicht passiert ist. Sondern man muss das sehen, diese ganzen Bibeln, Psalmen sind eben so eine Veranstaltung, so ein Gottesdienst, also ein Dankgottesdienst, wo das, was damals war und was Not gemacht hat, geheilt worden ist, geschenkt worden ist und dafür jetzt gedankt wird. Das ist der Zusammenhang und niemand erwartet von dir, wenn du singst, dass du deinen Kopf ausstellst, dass du dankst für etwas, was dir eigentlich Mühe macht. Das ist nicht biblisch, das ist irgendwie so eine magische Nummer oder so, die Menschen sich ausgedacht haben. Aber in der Bibel wirst du das so nicht finden. Amen.